Die Uhr geht falsch, es ist jetzt nicht 8 Uhr. Okay, das ist wichtig zu wissen, wenn man anfängt zu sprechen. Ja, also wie von Hadi, ich mache das mal ein bisschen weiter weg wahrscheinlich, besser? Geht? Wie von Hadi erzählt, ich komme eigentlich aus der Edison-Gemeinde, bin da schon seit mehreren Jahren bin ich da schon weggezogen. Mit meiner Frau, aus beruflichen Gründen sind wir erstmal nach Bayern gezogen, haben in Österreich gearbeitet für ein paar Jahre. Es war wunderschön, viel schöner, als ihr euch das jetzt vorstellt. Und sind von da aus dann nach in Frankfurter Großraum gezogen, Darmstadt, südlich von Darmstadt wohnen wir, auch aus beruflichen Gründen, wo wir uns jetzt hoffentlich für die nächsten 10, 15 Jahre komplett niederlassen werden. Ich habe 3 Kinder, eine wunderbare Frau, die Kinder sind auch wunderbar, 7 bis 12. Jetzt hatte die Frage, wieso haben die mich eingeladen? Ich kenne den Hadi, ich kenne den Willi sehr gut, sind seit Teenager-Tagen sind wir Freunde, bin auch ein Verwandter von Erich. Die Welt ist ein Dorf. Wieso bin ich hier eingeladen zu dem Thema? Ist eigentlich sehr interessant. Ich bin kein Ökotrop, ich bin kein Biologe, ich bin kein Datenwissenschaftler und Klimaexperte und ich bin auch nicht mal ein Theologe. Ich denke, aber das passt doch schon relativ gut. Also nur als Beispiel, wie ich so ein bisschen ticke. Das spannendste Buch, das ich zu Hause momentan liegen habe, ist das Jahrbuch der Statistik vom Bundesamt für Statistik. Ich liebe es. Es ist sehr, sehr dick. Ich darf es leider nur für 2 Wochen behalten, dann muss ich es wieder abgeben. Egal, welche Seite man aufschlägt, ist faszinierend. Man kann da drin versinken. Ist nicht jedermanns Sache. Ich liebe es. Es ist großartig, weil das für mich auch irgendwie eine Sprache ist, die mir hilft, die Welt nochmal anders zu verstehen. Es gibt verschiedene Quellen. Wir haben die Bibel, die wichtigste Quelle, um die Welt zu verstehen. Wir haben Augen, Nase, Ohren und wir haben Zahlen und Mathematik. Und das ist natürlich die zweitwichtigste Sprache auf der Welt. Das Thema ist wirklich sehr, sehr spannend. Und das unterscheidet sich auch ein bisschen regional und geografisch, großgeografisch. Im Senegal hat unsere Verantwortung für die Umwelt ein anderes Thema, ist eine andere Gewichtung, als es halt in Europa ist oder auf den Malediven beispielsweise. Und dann auch innerhalb von Deutschland ist es natürlich sehr unterschiedlich. Eine Kollegin von mir, die hat jetzt Auftrag bekommen für 3 Monate, ist in ihrem Traumprojekt. Sie beschäftigen sich damit, das ist so ein Start-up-Hintergrund, Innovation. Ich arbeite für einen sehr großen Big Pharma-Konzern und Chemie. Ich weiß, in der Kategorie ganz unten, was Vertrauen angeht. Und die arbeiten dran, wie sie sauberes, ethisch korrektes Fleisch herstellen können. Und das ist natürlich aus dem Reagenzglas, also Petrischale. Das heißt, wie man Zellkulturen so aufbauen kann, dass wir endlich mit gutem Gewissen auch Proteine essen können, die aussehen und schmecken wie Fleisch. Das Darmstadt wählt grün. Das schafft immer viele Trends, schwappen aus den großen Städten. Darmstadt ist nicht wirklich groß, ist aber sie haben in Frankfurt Rhein-Main-Gebiet, zusammen mit Berlin, Hamburg. Von da kommen die Gedanken, mit denen wir uns dann halt rumplagen müssen. Und hier im ländlichen Gebiet eher tickt es noch ein bisschen anders, aber keiner kann davon entrinnen. Also wir alle hängen damit drin. Hier habe ich mal einfach einige Screenshots gemacht. Harry hat ein Baby bekommen, der Prinz Harry. Der ist zum Schluss gekommen, mehr als 2 Kinder kann kein Mensch mit seinem Gewissen vereinbaren, weil die Erde einfach total im Eimer ist. Das ist eine absolute Mainstream-Meinung. Also jedes Kind ist eigentlich schon zu viel. Bis jetzt hat noch keiner vorgeschlagen, sich selbst aus dem Kreislauf zu entfernen. Das ist dann doch recht radikal. Aber mit der nächsten Generation kann man das ja machen. Das finde ich auch total putzig, weil das eigentlich ziemlich auf den Punkt bringt. Dieser junge Mann hat noch nie in seinem Leben gearbeitet. Aber er ist ein sehr starker religiöser Eiferer und er hat das Beste für uns alle im Sinne. Und natürlich ganz klar, der Teufel ist das Auto. Einige gehen noch viel, viel weiter und auch das ist in den Medien nicht wirklich so abwegig, wenn man viele Positionen auch von Politikern liest. Die Demokratie, die ist nicht in der Lage, uns und den Planeten zu bewahren und zu beschützen. Wir brauchen eigentlich jemanden, der uns sagt, wie wir es richtig machen und es einfach auch durchsetzen kann. Auch diese Bilder, die kennen wir. Es ist nicht alles Panikmache. Das ist es nicht. Kein Rauch ohne Feuer. Wir haben tatsächlich massivste Probleme auf diesem Planeten. Das ist so. Flitterwochen 2003, wunderbar, ich bin mit meiner Frau nach Bali geflogen. Zu der Zeit war es billiger als Griechenland. Keine Ahnung wieso. Also das war nicht ganz so krass, aber viel hat da nicht gefehlt. Die Strände bei den Hotels, die waren sauber. aber wir haben Auto gemietet, sind überall über uns rumgefahren, über die Insel rumgefahren, war herrlich, wirklich wunderbar, aber überall Müll, überall. In jedem Fluss, in jedem Bach, Stände, die nicht zu Hotels gehörten, die sahen auch nicht so krass aus, aber Müll war da überall. Solche Bilder, die können einem nur das Herz brechen. Das geht gar nicht anders. Jeder, der einigermaßen bei Verstand ist, den muss sowas erschüttern. Ich selber, ich lese, seit ich 16 bin, habe ich einen, weil ich damals nicht viel Taschengeld hatte, einen beträchtlichen Teil meines Taschengeldes ausgegeben für Geo und National Geographic. Ich liebe diese Zeitschriften und ich liebte es, mich in diese Artikel zu versinken, wo es dann um irgendwelche ökologische Gegenden ging, um irgendwelche Urwälder, Flüsse, Seen, abgelegene Regionen, und mehr kamen dann aber solche Bilder. Das war dann aber schon vor 15 Jahren. Und das hat zugenommen. Das hat bei mir wirklich so ein bisschen zu Weltschmerz geführt. Weltschmerz ist ein deutsches Wort, das gibt es im Englischen beispielsweise nicht. Aber das ist so ein, nicht Depression oder irgendwie sowas, aber es ist so eine Art Bedrücktsein, weil ich damals schon, und nicht nur ich war ja nicht irgendwie der Vorreiter, sondern viele Leute, die haben das damals schon kommen sehen, was uns heute alle beschäftigt. Wir haben wirklich ein Problem und ich habe keine Lösung gesehen. Also was kann man da machen? Ist es jetzt wirklich 5:45? Einige sagen, es ist 3:12 oder 2:12. Einige sagen, es ist schon nach 12, wir können es gar nicht mehr umkehren. Ist es einfach so diese typische German Angst? Das ist ein echter Begriff, den man aber nicht in Deutschland kennt. Alle anderen reden von German Angst. Das zeichnet uns Deutsche aus. Wir haben Angst vor allem Möglichen. Das ist ein echtes Ding. So sieht man uns im Ausland. Ist auch mal ganz interessant. Aber was ist jetzt wirklich dahinter? Was sagt uns die Bibel über Überfischung der Weltmeere? 30% der Fischbestände, die sind schon komplett am Ende. Wenn man nicht sofort aufhört, können die sich wahrscheinlich gar nicht mehr erholen. Wir haben tatsächlich schwindende Urwälder. Wir haben sich ausbreitende Wüsten. Wir haben verseuchtes Trinkwasser. In vielen Regionen ist es das größte Problem, noch an sauberes Trinkwasser zu kommen. Da reden wir nicht über Bakterien in erster Linie. Da reden wir tatsächlich auch über Umweltgifte oder über Fäkalkeime. Vergiftete Atemluft. Ein Kollege ist jetzt aus Singapur zurückgekommen. Davor war der in Shanghai und hat dort seine Tochter bekommen, seine zweite Tochter. Und die ersten Lebensjahre sind sehr, sehr prägend, auch gesundheitlich. Also sie hat dort Asthma durch die ganze Feinstaub- und Schmutzbelastung. Und das ist jetzt besser geworden in Deutschland, aber das wird erstmal so bleiben. Also sie bleibt anfällig. Und das ist da, wo die Menschen ihr ganzes Leben lang verbringen. Viele Kinder dürfen gar nicht mehr raus, wegen der Feinstaubbelastung, die natürlich in ganz anderen Kategorien ist als in Hamburg oder in Berlin. Da reden wir über ganz andere Kategorien. Und letztendlich Klimaveränderung. Dass eine Klimaveränderung da ist, das ist klar. Über die anderen Themen, das sollten wir einfach mal aussparen hier. Wenn wir ein so komplexes Problem wirklich angehen und verstehen wollen, dann müssen wir es wirklich sehr, 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 sehr präzise machen. Ansonsten verirren wir uns. Wir werden uns absolut verlaufen. Das ist das, was ich auch beruflich mache. Irgendwas klappt nicht und ich muss dann dahin und muss versuchen herauszufinden, was es ist. Und das Allerwichtigste ist, ganz am Anfang wirklich zu verstehen, was ist wirklich das Problem. Nicht, wie schaut es aus? Wir haben die Müllberge gesehen, Umweltverschmutzung etc. Wir kennen diese Bilder. Aber ist das Problem, dass wir zu viel Plastik haben? Ist das Problem, dass wir zu viel verbrennen, dass wir zu viel Wald abroden? Was ist wirklich tiefliegend das Problem? Und ich bin überzeugt, dass wir diese Antwort nicht in Zahlen finden primär, sondern dass wir die tatsächlich nur in der Bibel finden können. Ich weiß, ihr habt letzte Woche auch schon das Thema gehabt, also da ging es eigentlich auch um diese Schöpfungsgeschichte und auch ein Stück weit um den Sündenfall. Ich werde da vielleicht nicht zu sehr einsteigen, aber das ist wichtig, um den Kontext herzustellen, um rauszufinden, wo gehört dieses Problem wirklich rein, damit wir dann hinterher nicht zu falschen Schlüssen kommen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. In 1. Mose 1, 26 bis 28, also das ist eine der typischen Stellen, wo man immer hingeht, um zu zeigen, ja, wir Christen, wir sind auch grün und wir haben ein Herz für die Natur. 26 bis 28 ist wirklich interessant, man muss sich beide Stellen anschauen, 1. Mose 1 und 1. Mose 2. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Also der Mensch ist ganz klar unter Gott. Gott ist der Schöpfer und er macht den Menschen, der unter ihm steht. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere am Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild und so weiter. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle Tiere auf der Erde. Also zum einen ist ja eine ganz klare Hierarchieordnung. Auch das ist etwas, das werdet ihr in Zukunft immer häufiger sehen, dass diese Hierarchie noch stärker angegriffen und scheinwissenschaftlich zerstört wird, als das, was wir bis jetzt gesehen haben über Darwinismus, über diese Trends. Das wird noch viel, viel stärker kommen. Wir haben eine klare Hierarchie in dieser Schrift zumindest, sagen wir so ganz klar biblisch. Wir haben einen Gott, der alles geschaffen hat. Er hat die Erde geschaffen und er hat den Menschen zwischen sich und die Erde geschaffen. Und die Wörter, die Beziehung zwischen Mensch und der Schöpfung hier in 1. Mose 1 beschreiben, sind Macht in Besitz nehmen. Das sind sehr, sehr starke, mächtige Wörter für eine Beziehung zwischen Mensch und Natur. Hier reden wir nur über Macht und in Besitz nehmen. Es gehört uns, es ist von uns, von Gott gegeben. 1. Mose 2, Vers 15, steht da natürlich steht was anderes und das ist auch der Vers, der dann immer genommen wird dazu. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden, also einen bestimmten Bereich auf dem Planeten. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Also wir haben wirklich zwei unterschiedliche Sichtweisen auf den gleichen Kontext. Zum einen ist es Macht in Besitz nehmen, das andere ist aber bebauen und bewahren. Und das ist total interessant, weil das eigentlich das große Thema der Haushalterschaft ist, oder man kann es auch anders sagen, das ist eigentlich eine göttliche Herrschaft. So macht Jesus das. Jesus, er hat die Macht und die Gewalt über seine Gemeinde, über euch. Absolut. Er hat aber sein Leben gegeben, er hat sich selbst geopfert, um es wiederherzustellen. Das ist bebauen und bewahren. Es sind diese zwei Komponenten. Der König Saul, der hat angefangen, sich bedienen zu lassen auch. Er war ein König, der diese Macht gehabt hatte, von Gott gegeben bekommen hatte. Er hat sie benutzt, auch für sich selber. König David war aber ein Hirte. Das war ein Hirtenkönig. Er hat stärker, viel, viel stärker dieses Bebauen und Bewahren im übertragenen Sinne für seine Königsherrschaft gehabt. Und das ist das, was wir eigentlich als Idealherrschaft sehen. Wir haben diese beiden Komponente. Hier überhaupt gar kein Problem. Der Mensch hat die Macht. Er hat das bebaut und bewahrt und das war alles im Einklang. Und dann habt ihr auch über den Sündenfall gesprochen. Und dort gibt es auch drei unterschiedliche Ebenen. Ich weiß, ihr habt darüber gesprochen, aber es ist wirklich wichtig, das nochmal alles zusammenzufügen, um am Ende an der richtigen Stelle anzukommen. Also 1. Mose 3, Vers 7. Was passiert mit dem Sündenfall? Wir wissen das. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Das heißt, aus dem Menschen, der als Mann und Frau geschaffen wurde in Kapitel 1, Kapitel 2 wird es aufgelöst, sind wirklich zwei unterschiedliche Teile, sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Teile geworden, weil es kam eine Spaltung zwischen dem Mann und der Frau, zwischen dem Menschen und heute zwischen den Menschen. Die Beziehung zwischen den Menschen ist eine andere als die, die es vor dem Sündenfall gab. Es kam Scham dazwischen. Und auch heute ist es so, dass zwischen uns steht Scham, es steht Schuld. Und alles, was aus diesen Themen erwächst hinterher. Direkt im nächsten Vers steht dann, am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Okay. Auch das eine uns sehr, sehr wohlbekannte Stelle. Das ist die zweite große Veränderung, die hier beschrieben wird. Mit dem Sündenfall hat sich verändert, dass der Mensch nicht mehr mit Gott Gemeinschaft haben kann. Das ist, hier wird die eine Seite beschrieben, dass der Mensch Scham hat und Angst hat und Scheu hat. Wir spüren, dass Gott, der rein und heilig ist, dass wir nicht mehr zu ihm passen. Und dann gibt es noch den dritten Bereich. Auch darüber habt ihr letzte Woche gesprochen und da würde ich auch gerne ein bisschen tiefer später einsteigen. Das ist dann 1. Mose 3, 17 bis 19. Das ist dann die dritte Ebene. Zu Adam sagte er, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Deswegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Forever. Das ist so. Aus diesem Garten Eden, aus diesem Paradies, ist etwas anderes geworden. Welche Hoffnung haben wir als Christen? 6000 Jahre vorwärts, ungefähr, da stehen wir, nach alten Kirchenvätern. Wo stehen wir? Wir haben drei unterschiedliche Dilemmen und drei unterschiedliche Probleme, die alles verändert haben. Wir haben einmal die Beziehung zu Gott, ist verändert. Wir haben die Beziehung zu anderen Menschen, nicht nur Ehepartner. Und wir haben die Beziehung zur Natur. Was hat sich getan in der Zwischenzeit? Jesus Christus. Er ist unsere Hoffnung. Er hat die Beziehung zu sich selbst aufgelöst, indem das Dilemma aufgelöst, indem er sich selbst gegeben hatte. Er konnte uns nicht annehmen mit Schuld, er hat sich selbst gegeben. Jesus Christus hat die erste Ebene wiederhergestellt. Genug für eine 10-teilige Themenserie. Die Ebene 2, die Beziehung zwischen den Menschen. Wir alle Menschen, wir sündigen gegeneinander. Wir suchen uns sogar Menschen aus, mit denen wir unser ganzes Leben verbringen wollen. Und wir lieben sie ja wirklich. Und das sind doch die Menschen, gegen die wir auch am meisten sündigen. Und der andere, der sündigt ja auch gegen mich. Das heißt, eine Versöhnung ist in vielen Fällen fast unmöglich oder unmöglich. Wie kann man zusammenbringen, was nicht zusammengehört? Aber durch Jesus Christus können wir vergeben und wir können Vergebung erfahren, weil er uns alles vergeben hat. Die erste Ebene hat Jesus Christus aufgelöst, die zweite Ebene hat Jesus Christus aufgelöst. Wir leben nicht in der Welt, wo das schon vollkommen ist, aber wir haben eine Lösung für diese Probleme. Wir haben auch eine Ebene 3. Alle Menschen sündigen und wir neigen eher dazu, Tyrannen zu sein, als Haushalter zu sein. Der natürliche Zustand von uns ist, dass wir an uns selber denken und egoistisch sind. Der natürliche Zustand ist nicht, dass wir an den anderen denken. Und so machen wir das auch in der Natur. Der natürliche Mensch, und das ist etwas, ohne da jetzt hier an dieser Stelle zu tief einzusteigen, das sehen wir auf dem ganzen Planeten. Überall da, wo der Mensch ein technologisches Level erreicht hat, wo er das konnte, hat er die Natur ausgebeutet. Er hat sie nirgends geschont. Umgekehrt ist es so, dass die Bibel uns ja sagt, dass die Natur auch verflucht ist und es Widerstand leistet. Das ist auch ein Dilemma, dass aufgelöst werden muss. Und hier lesen wir mal Bibelstellen, die uns dann auch vergleichen werden. Auch diese zwei Bibelstellen, ich weiß nicht, ob ihr die dann auswendig könnt, aber die sind auf jeden Fall jedem geläufig, zumindest vom Hören. Ich lese hier an dieser Stelle vielleicht einfach mal Römer A vor. Ich habe gefragt, ich darf ja tatsächlich aus dem Handy vorlesen. Römer 8. Es ist so wie Feindschaft zwischen Gott und Menschen, so wie Feindschaft zwischen Mann und Frau oder den Menschen, ist auch eine gewisse Feindschaft zwischen Mensch und Natur da. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Ist das nicht interessant, dass das vor 2000 Jahren geschrieben wurde? Ich meine, wir in unserem Kontext, wir verstehen das ja. Ne? Die Regenwälder werden abgeholzt, es gibt nur noch 30 Pandas auf der Welt. Nashörner werden abgeschossen, weil man dann halt irgendwelche Wundermittel aus dem Horn dann herstellen möchte. Wieso wurde das vor 2000 Jahren geschrieben? Diese Themen, die gab es dann gar nicht. Diese Haushalterschaft, die wir verkehrt haben, total pervertiert haben in eine echte Tyrannei, die hat es vor 2000 Jahren nicht gegeben. Hier institutionelles Versagen, die Europäische Union möchte grün aussehen, verpflichtet uns zu E10. Alle Experten haben gesagt, hey, das führt dazu, dass Regenwälder abgerodet werden. Die sagen, nein, 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 wir beugen vor, wir schreiben rein, in der Lieferkette darf kein Wald zerstört werden. Zeitgleich wird Wald umdefiniert, so dass es jetzt per EU-Verordnung definiert ist als eine Fläche, auf der Bäume stehen. Ja, was sind denn Palmbäume? Das heißt, damals, vor 10 Jahren, war klar, Regenwälder in Brasilien werden abgerodet, um unser Biosprit herzustellen. Aber wir sehen grün aus, ne? 10% von unserem Sprit sind E10, Bio. Das ist Tyrannei. Das hängt alles zusammen. Und trotzdem, vor 2000 Jahren schreibt Paulus, dass die Menschen sich, dass die Schöpfung sich nach Erlösung sehnt. Hier ist es vielleicht an der Zeit, dass wir mal drüber reden, was ist wirklich Natur und was ist wirklich Gottes Schöpfung. Ich denke, wer kennt diese Bilder, eins von diesen Bildern wenigstens? Okay, Caspar David Friedrich, deutscher Romantiker. Romantik nicht im Sinne Mann und Frau, wie wir das heute verstehen. Romantik ist eine wunderbare Epoche gewesen in der Kunstgeschichte. Da gab es eine Bürgerschicht, hat es geschafft aufzusteigen. Die waren nicht mehr ausschließlich mit dem Überleben beschäftigt. Da waren die Industriearbeiter waren leider noch nicht da zu der Zeit. Die mussten noch jeden Tag richtig beackern. Aber die Bürgerlichen, die hatten Zeit, auch um sich zu schauen. Und die lebten halt meistens in Städten. Und die haben die Natur entdeckt. Und die Schönheit der Natur. Hier, Mann über Nebelmeer, Kreidefelsen auf Rügen. Also dieser Felsen ist abgestürzt. Den gibt es heute nicht mehr. Und die haben angefangen zu sehen, Moment, also wir sind ja nur ein Teil eines Ganzen und die Schöpfung ist wunderbar. Also mein Herz geht da voll mit. Ich finde diese Gemälde vor allem über den Felsenmeer, das ist eins meiner Lieblingsbilder, ich finde es wirklich herrlich. Das zeigt, wie groß, mächtig, wunderschön die Schöpfung ist. Und der Mensch ist nur ein Teil. Hier in diesem Fall ist er ein Besucher. Der steht auf dem Felsen und der geht wieder weg. Die Schöpfung bleibt. Wir sind Besucher. Genau das gleiche hier auf Kreidefelsen auf Rügen. Auch tolles Bild. Das ist dann, ich meine, da war der gerade in Dänemark oder Schweden zu Besuch. Übrigens, dieser schöne Sonnenuntergang ist nur möglich wegen dem Feinstaub aus England. Die Fabrikschloten, die haben da so viel Kohle ausgestoßen, dass wir zu schönen Sonnenuntergängen. Nur so am Rande. Aber darum soll es hier nicht gehen. Es geht darum, dass der Mensch erkannt hat, die Schöpfung ist schön und wünschenswert und bewundernswert. Hier hat er den Menschen sogar schon komplett rausgenommen. Hier geht es nur noch um die Schöpfung. Ihr könnt das leider nicht so gut erkennen wegen dem Licht. Tolles Gemälde. Und hier hat er den Menschen schon komplett rausgenommen. Der Mensch war in anderen Bildern auch nur Statist. Die Schöpfung ist wunderbar. Und wer von uns Christen würde sagen, nö, stimmt nicht? Wieder wegen Farbe ist es wegen Licht nicht ganz ideal vielleicht. Heute malen wir keine Bilder, wir sind dazu nicht imstande. Moderne Malerei auch nicht mehr, aber wir haben ja wenigstens Fotos. Und das ist toll, wirklich einfach durch den Wald gehen und einfach mal die Farben aufnehmen im Frühjahr, im Herbst. Jetzt sieht es wunderschön aus. Wir spüren, dass die Schöpfung Gottes Herrlichkeit preist, wie der Psalmist das gesagt hat. Und das passiert überall auf der Welt. Es ist einfach wunderbar. Was fehlt noch? Es fehlt noch ein Sonnenuntergang, oder? Ja. Schöner Sonnenuntergang. Meine Frau hat das hier gar nicht gesehen, diese Szene. Ja, sieht schön aus, sagte sie. Wir kommen zu dem Thema, wieso Paulus schreibt, dass sich die ganze Schöpfung nach Erlösung sehnt. Einer von den beiden muss sterben. Meine ganze Sympathie ist mit der Gazelle. Ich wünsche mir, dass sie abhaut. Dann wird der Gepard sterben. Also vielleicht nicht an diesem Tag, aber wenn er nichts fängt, stirbt er, fertig. Hopp. Da hat die Gazelle Glück gehabt. Jeder ist mit der Maus. Ich wünsche mir, dass der Uhu überlebt. Wir lesen das, und das hat der Willi auch letzte Woche erzählt. Am Anfang war das so, dass alle Tiere die Samen der Erde gegessen haben. Der Gepard, der kann nicht vegetarisch ernährt werden. Auch in Gefangenschaft nicht. Jeder Vegetarier füttert seinen Hund mit Fleisch. In jeder einzelnen Körperzelle steckt das Raubtier drin. Die haben eine ganz andere Gebissform, die haben einen anderen Magen. Die sind nicht in der Lage, Gras zu essen oder sich von Samen zu ernähren. Irgendwas ist direkt nach dem Sündenfall passiert, das nicht nur geistlich ist. Also wir in unserer westlichen Kultur, wir sind super aufgeklärt und ohne es zu wissen, wir nehmen ja alles mit, was in unserer Kultur sich so entwickelt hat. Und das geht ja eigentlich zurück bis auf die alten Griechen in ihrer Philosophie. Es gibt das Materielle, es gibt das Geistliche. Und hier sehen wir eigentlich, dass es falsch ist. Das Geistliche spült sofort rüber ins Materielle. Der Mensch hat gesündigt. Und was ist? Die Tiere, die DNA verändert sich und die werden zu Raubtieren. Und die können da nicht zurück. Die können sich das nicht anders überlegen und wir können die auch nicht anders prägen und erziehen. Irgendwas in der Natur hat sich massiv verändert. Wisst ihr, was das ist? Kennt das irgendeiner? Ha, mehr Geo lesen, ne? Das hier ist eins der krassesten Beispiele für mich. Also das Video mit dem noch krasseren Beispiel wollte ich euch nicht zeigen. Das ist unappetitlich. Dafür, für mich ist es ein Sinnbild für das, was mit der Natur passiert ist nach dem Sündenfall. Wir sehen können, das ist eine ganz normale Ameise, kommt in Tropen vor und das, was hier so rauswächst, ist ein Pilz. Im Prinzip ist das ein Zombie, eine Zombie-Ameise. Es gibt eine bestimmte Pilzart, die hat sich auf eine ganz, ganz bestimmte Ameisenart spezialisiert. Und die gibt Sporen ab, so wie alle Pilze das tun. Und wenn die Spore an die richtige Stelle fällt, das muss nämlich da in den Nacken, weil dann so eine Falte ist, wenn die da reinfällt, fängt die da an zu wachsen. Und da wisst ihr, wie es mit Pilzen ist, bis man irgendwas sieht, das ist ja nur der Fruchtkörper, was man sehen kann. Was wirklich abgeht, das ist innen drin. Erstmal gibt es überall diese Verzweigung von Pilzeln. Und dieser Pilz, der gibt ein Neurotoxin ab, das ist ein Gift. Und das wirkt ganz spezifisch auf diese Ameisenart. Gift, denken wir dann, vergiften wir uns? Nein. Das manipuliert die Bewegungsabläufe der Ameise. Wenn eine Ameise damit infiziert wird und der Pilz anfängt, sich auszubreiten und das Gift auszuschütten, dann sucht die Ameise sich einen ganz bestimmten Grashalm. Ein Grashalm über der Öffnung von dem Bau, in dem sie lebt. Da klettert sie dann hoch und beißt sich fest. Ja, die beißt sich fest und die kann gar nicht mehr loslassen. Wenn sie diesen Platz gefunden hat, die braucht einen Platz so nah wie möglich am Bau. Und dort bleibt sie hängen. Und der Pilz, der ernährt sich dann halt von den Innereien. Und irgendwann ist er so weit, dass er dann Fruchtkörper ausbildet. Direkt über ein Ameisennest idealerweise. Und dann fallen die Sporen runter, auf die anderen Ameisen idealerweise. Und diese Ameisen, die tragen das dann weiter. Das heißt, irgendwas ist in der Natur passiert, das hat so pervertiert, dass ein Pilz passend zu einer Ameisenart ein Gift entwickelt hat, das die Ameise manipuliert und dann an eine ganz bestimmte Stelle hinsteuert und das Verhalten ändert, nicht einfach vergiftet. Wir haben Raubtiere, die es vorher nicht gegeben hat. Wir haben lauter so ein Zeugs. Hier einige Schädlinge. Das ist alles natürlich, das ist alles Bio. Ja, das ist nicht Chemie. Wisst ihr, was das hier ist? Richtig, Kartoffelfäule. Kartoffelfäule in Irland. Das ist auch ein berühmtes Gemälde aus der Zeit. 1 Million Iren sind verhungert wegen der Kartoffelfäule. Damals gab es keine chemischen Dünger, keine Pestizide, Herbizide. Hätten sie die nur gehabt, Eine Million Iren sind verhungert. Im Verhältnis ist es eine von 4 Millionen. Jeder Vierte ist verhungert, hat zu der größten Auswanderungswelle in der Geschichte geführt. Das waren die Iren, die dann in den USA ausgewandert sind. Die sind geflohen vor dem Hungertod. Mal was Schönes zur Abwechslung. Der hier, habe ich später erst gesehen, der hat keine Barhose an. Das ist ein Bild aus Zentralafrika. Und ich habe einige Freunde, die arbeiten an einem sehr, sehr interessanten Projekt, auch bei dem Big Pharma-Unternehmen. Und die stellen ein Medikament her gegen einen ganz bestimmten Parasiten. In diesen Flüssen, so natürlich und schön das aussieht und so natürlich und schön die auch wirklich sind, gibt es einen Wurmparasit, und der die Krankheit Bilharziose verursacht. 250 Millionen Infizierte weltweit. 200.000 sterben an diesem Wurmparasiten. Und in diesen Regionen glauben die Leute, dass normaler Urin rot ist. Wenn man pinkelt, das ist rot. Das ist nicht gelb oder farblos. Weil die so verseucht sind mit diesen Parasiten, die Nieren sind beschädigt, alle inneren Organe sind beschädigt, dass sie Blut pinkeln. Was ist denn da los? Das ist unberührte Natur. Tatsache ist, dass die Romantiker uns, die haben uns nicht belogen, die haben uns einen Teil gezeigt des Bildes. Es gibt einen zweiten Teil. Wir sind Tyrannen, die die Welt zugrunde richten, in großen, weiten Bereichen, ja. Die Erde ist verflucht, auf der wir leben. Das hier sind Bilder von Korsika. Korsika war Malaria-Gebiet. Weiß heute kein Mensch mehr. Als die Amerikaner, die GIs, dort gelandet sind, 1943, fingen die fast direkt an, als sie dann sich etabliert hatten als Vorposten im Krieg, fingen die an, Malaria zu bekämpfen. Das hier ist total spannend. Das haben die sich alles vor Ort zurück zusammengebaut, weil die Leute, die sind da verreckt an dieser Krankheit. Haufenweise. Und hier, was sie da sprühen, das ist eine Mischung von Diesel, Öl und Wasser. Das wird dann in die Flüsse und in die, also der östliche Teil ist flach auf Korsika. Und die haben das dann überall drauf gesprüht, um die Pflanzendecken zu zerstören. Und dann konnten sie nämlich das hier machen. Das war DDT. Kennt jemand DDT? Das wurde in den 60er Jahren verboten, global. Das da durfte nicht mehr hergestellt und vertrieben werden. DDT ist ein unglaublich stabiles Molekül in der Natur. Das zersetzt sich fast gar nicht. Deswegen wurde es verboten. Aber es ist ein unglaublich starkes Insektenvernichtungsmittel gegen Mücken. Verhindert, dass sie sich aus den Puppen wieder befreien können. Die haben Korsika innerhalb von 2-3 Jahren Malaria freigemacht. Bis heute gibt es auf Korsika kein Malaria. Jetzt muss man überlegen, die spritzen da Diesel und Öl überall hin. Das Zeug ist weg. Malaria auch. Jetzt würden wir dort leben. Was wäre euch lieber? Malaria für die Kinder, für euch, für eure Verwandten? Oder Diesel und Öl auf die Pflanzen gießen? Mein Professor an der Uni, der uns dann das Molekül erklärt hat, der meinte, ja, ein Jammer, sagte der. Wir haben Malaria in unseren Gebieten ganz schnell ausgerottet und dann haben wir es verboten, bevor wir es in Afrika auch tun konnten. Das ist ein giftiges Zeug. Die Natur und unser Verhältnis zur Natur ist in einem Dilemma. Wir können nicht, also dieses romantische Bild ist nur wahr, solange man da nicht lebt. Wenn man da hinfährt, zu Besuch ist und wieder wegfährt. Ne? Herrlich. Wenn man da lebt, ist es nicht so. Wir leben in einem echten Dilemma und viele der Probleme, die wir haben, die sind echt. Was ist jetzt in den letzten 30 Jahren passiert? Ihr habt gesehen, Rodung, Überfischung, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, das sind massivste Probleme. Was ist aber auch passiert? Anteil der extremen Armut sinkt unter 10%. Das hat sie seit der Jahrtausendwende von 30% auf 10% reduziert. Hier per Definition, das sind Menschen, die weniger als 1,9 Dollar am Tag haben. Zum Vergleich, zur Zeit der Industrialisierung lebten die Arbeiter von 1,50 Dollar äquivalent zu dieser Statistik. Damals waren fast alle Deutschen, lebten in bitterster Armut, bis auf die Maler und Künstler, ne? Die haben halt Bilder gemalt. Und wenn man diese Diskussion hat, Abrodung der Wälder, Verschmutzung, dann muss man auch das sehen. Wir leben in geheizten Häusern. Diese Leute, die kommen aus der bittersten Armut raus, mit allen schlimmen Folgen, die es hat. Aber auch das ist ein Teil der Wahrheit. Das gehört dazu. Hier, das ist die Sterblichkeitsrate bei Kindern. Wie ist das zu lesen? Von 1.000 Kindern, so wie hier jetzt, genau hier, an dem Punkt, von 1.000 Kindern werden 250 vor dem 5. Lebensalter sterben, Lebensjahr. Von 1960 bis 2010, in dem Fall die Statistik. Leute, ist es nicht wunderbar, das zu sehen? Für uns sind das Zahlen. Woanders sind das Babys und kleine Kinder, die eben nicht mehr sterben. Es ist nicht nur wichtig, was wir sehen, es ist auch wichtig, was wir nicht sehen. Und wir sehen nicht mehr so viel, dass kleine Kinder sterben und verhungern. Das ist ein Teil der Wahrheit. Das ist ein Teil von dem ganzen Bild. Um Probleme wirklich zu lösen, muss man auch Probleme verstehen. Wir leben in einer Welt, die unglaublich komplex ist. Das ist unglaublich komplex. Und Gott hat uns als Haushalter eingesetzt. Und diesen Befehl hat er nie aufgelöst. Im Gegenteil, im Neuen Testament finden wir noch viel mehr Stellen, die eigentlich in die gleiche Richtung gehen. Wir sind Haushalter. Aber einen Haushalter braucht man da, wo es Mangel gibt. Wir haben hier in Deutschland keinen Atemluftverantwortlichen, weil wir haben genug Atemluft. Auf der ISS, Weltraumstation, ist es das größte und kostbarste Gut. So, da, wo es Mangel gibt, braucht man einen Verwalter. Wir sind Verwalter, weil es Mangel gibt. Wir haben begrenzt Zeit, wir haben begrenzt Geld, wir haben begrenzt Kraft und Energie. Wir haben nicht unendlich viel Kreativität und wir haben auch nicht unendlich viele materielle Güter, so wie auch natürliche Ressourcen. Dafür haben wir es nicht. Die Frage ist, wofür sollen wir unsere Ressourcen wirklich einsetzen? Dieses Thema hat John Piper eigentlich in 5 Minuten erklärt. Ja, aber es war mir wichtig, den ganzen Kontext herzustellen, dass wir es an der richtigen Stelle sehen, das Problem. Wenn wir wirklich versuchen, und wie gesagt, diese Bedeutung ist regional sehr stark unterschiedlich, aber es ist wirklich wie eine Religion, vor allem in den Großstädten, und das wird sich überall hinschwappen, das ist so. Wenn wir versuchen, ein ökologisch korrektes Leben zu führen, dann haben wir wirklich ein Problem. Entschuldigung bitte. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist es, zum ersten, das ist ein wirklich unglaublich komplexes Thema. Ihr werdet in vielen Fällen gar nicht in der Lage sein, eine richtige Entscheidung zu treffen. Ich habe einige witzige Beispiele rausgesucht. Das ist ein Apfel, ich wollte eigentlich einen Apfel mitbringen. Stell dir vor, ich habe ja einen Apfel. Was ist einfacher als ein Apfel? Und einfach mal ganz kurz mit Hände aufzeichnen, wenn ihr die Wahl hättet, einen Apfel aus Deutschland oder einen Apfel aus Neuseeland zu kaufen, was würdet ihr kaufen? Wer ist für Deutschland? Ja, das ist ja klar. Wer aus Neuseeland? Natürlich keiner. Wir werden außerdem nicht. Ne? Tatsächlich ist die Frage so komplex, dass da einige Doktoranden dran gesetzt wurden, um das mal auseinanderzurechnen. Die kamen zu einem sehr interessanten Schluss. Die kamen zum Schluss, dass wenn man einen Apfel außerhalb der Saison kauft, in einem deutschen Kaufhaus, sollte man einen Apfel aus Neuseeland nehmen. Weil, und da habe ich ein bisschen Recherche gemacht, da kommt ein bisschen der Geek an mir durch, ich habe einfach mal bei Google eingegeben, moderne Apfellager. Ja? Weil die Äpfel, die werden im Herbst geerntet, nicht im Frühling. Und diese Lager, also wir haben in Deutschland 2 Hauptanbaugebiete, kennt ihr jemand? Alte Land bei Hamburg und Bodenseeregion. Ne? Also da sind die beiden Hauptapfelanbaugebiete in Deutschland. Und wenn die geerntet sind, dann kommen die auf Paletten und die Paletten kommen in ein Apfellager. Wie sieht so ein Apfellager aus? Ein moderner Apfellager ist Hightech. Das sind gigantische Lagerhallen, so viel ist klar. Da wird das Ganze runtergekühlt auf minus 0,5 bis minus 1 Grad Celsius. Äpfel haben halt auch einen hohen Zuckeranteil. Zuckeranteil verhindert, dass es bei 0 Grad einfriert. Es ist bei unter minus 1. Also wird das runtergekühlt auf minus 0,5 bis minus 1. Das ist der Bereich, in dem sie dann operieren. Aber das sind gigantische Hallen. Zusätzlich, das reicht immer noch nicht, die Äpfel sind ja nicht tot per se, die haben ja noch Zellatmung, wird Stickstoff eingespült. Das heißt, der Sauerstoffgehalt in diesen riesigen Lägern ist unter 1%. Jetzt habt ihr ein gigantisches Warnlager, ein Kühlschrank. Und das reicht noch nicht, ihr müsst es auch noch mit Stickstoff fluten. Dieser Stickstoff, der muss extrem aufwendig aus der Luft extrahiert werden. Das ist extrem energieintensiv. Dann ist es ökologischer, Apfel aus Neuseeland zu kaufen. Weil dieser Apfel, der wird ganz normal geerntet, kommt auf den Container, kommt Massenfracht nach Europa, wird verteilt. Viel besser. Wer wäre auf diese Idee gekommen? Der Professor offensichtlich, weil er hat das mal nachrechnen lassen. Wer von uns im Alltag kann intuitiv diese Entscheidung treffen? Die richtige Entscheidung. Das andere Beispiel sind diese Tüten. Kennt jemand diese Tütenrechnungen? Okay, nicht? Ach super, da kann ich ein bisschen angehen mit. Auch so eine absurde Frage, was ist umweltfreundlicher, Plastiktüte, Papiertüte, Jutebeutel? Jutebeutel, was ist mehr ein Synonym für Öko als der Jutebeutel, der gute alte Jutebeutel? Die Antwort ist, kommt drauf an. Wenn ich Papiertüte und wenn ich alle drei nebeneinander halte und ich will die einmal benutzen, dann ist was am umweltfreundlichsten? Kunststoff. Kunststoff ist das umweltfreundlichste. In der Gesamtökobilanz. Ne? Kunststoffbeutel ist besser. Wenn ich jeden Beutel dreimal benutze, dann springst du rüber zum Papier. Aber ich muss den Papierbeutel auch dreimal benutzen. Zweimal, dann ist es besser, wenn ich beide Male einen Einweg-Plastikbeutel nehme. So, und ab wann lohnt es sich, einen Jutebeutel zu nehmen? Zahlen in den Raum? 20. Ah, der kennt das. 134. Genau, 134 Mal muss man diesen standardisierten Jutebeutel benutzen. Jetzt geht er einkaufen, da läuft er mal ein bisschen Sahne aus, da passiert mal was anderes mit. Obst und Gemüse, wir wollen es ja nicht verpackt haben, ist auch mal dreckig. Diese Jutebeutel, die kann man in der Regel ein paar Mal waschen, dann sind die Schrott. Ergebnis der Studie war, ein Jutebeutel kann man so in der Ausführung gar nicht 134 Mal benutzen. Müssen wir überlegen, wenn er jede Woche den benutzen würde, das wären fast 3 Jahre lang. Wer kommt auf die Idee, dann lieber Plastik zu nehmen, um die Natur zu schonen, anstelle Jute oder Papier? Wer kommt denn auf so eine Idee? Das ist ein unglaublich komplexes Problem. Das dritte Beispiel, das sind diese Gurken. Ich weiß nicht, haben wir noch Zeit? Ja, brauchen wir nicht, wir brauchen das Gurkenbeispiel nicht. Ist auch so eine Geschichte, wo es absolut gegenintuitiv ist. Also Lidl hat schon zugegeben, dass sie die Abschreibung für die Salatgurken extrem hochgegangen sind, seit die halt diese Plastik weglassen. Ist so. Das nächste Problem ist, das sind Interessenkonflikte aufgrund begrenzter Ressourcen. Nicht nur ihr habt nicht unendlich viel Geld. Habt ihr nicht. Meine Schwiegermama, als die Kinder alle zu Hause waren, die hat dann 50 Euro im Portemonnaie gesteckt, ist in Lidl gegangen und hat im Kopf alles zusammengerechnet, dass sie nicht über diese 50 Euro kommt. Sie, also auch heute noch, Bio, bitte? Na, das ist für sie überhaupt keine Option. Was bei ihr auch nie eine Option war, jemanden nicht einzuladen. Immer offenes Haus. Immer. Und das sind wirklich viele Kinder, sie sind über Freundschaften, und weil die da so aufgenommen waren und immer willkommen waren in diesem Haushalt, der arm war, sind in die Kirche und zum Glauben gekommen, sind heute noch voll dabei. Wir haben begrenzte Ressourcen. Wir müssen uns wirklich überlegen, wofür geben wir die Ressourcen aus? Stehe ich in einer ganz anderen finanziellen Situation, kann das auch wieder anders aussehen. Aber es gibt keine Antwort für alle. Was für alle gilt, ist, dass wir begrenzt sind in allem, was wir haben und was wir tun. Und dann ist dann auch die Frage, nach welchen Kriterien wir unser Handeln priorisieren wollen. Hier habe ich mal als Beispiel WWF, das würde ich wirklich sehr, sehr gerne reinnehmen. Ihr kennt WWF, wer kennt das Bild? Panda, ne? Mal ganz ehrlich, wer kann denn gegen Pandas sein? Das geht doch gar nicht. Die sind so knuffelig, vor allem die Kleinen, die sind wirklich unglaublich putzig. WWF ist eine der Umwelt- und Tierschutzorganisationen, die ganz, ganz offen und explizit, das machen ganz, ganz viele, aber nur implizit, die machen es ausdrücklich, sich dafür einsetzen, dass jeder Mensch freien Zugang zur Abtreibung bekommt. Glaubt nicht, dass die sich nur um Pandas kümmern. Die haben nämlich das Problem identifiziert. Das Problem ist der Mensch, dass es den Menschen gibt und es gibt zu viele Menschen. Wir haben darüber gesprochen, was das Problem ist. Das ist der Hintergrund. Fast alle Umweltschutzorganisationen setzen sich ein für, wie nennen die das, für einen einfachen Zugang zur Familienplanung. Und da unterscheidet sich WWF von einigen anderen, die sagen explizit, was sie damit meinen, und andere sagen einfach nur einen offenen Zugang zur Familienplanung. Was die alle meinen damit, ist auch ganz klar Abtreibung. Denn Erwachsene wollen wir ja nicht töten, aber mit Babys, das hat einen enormen ökologischen Einfluss. Also, das gehört auch mit dazu. Nach welchen Kriterien priorisieren wir unser Handeln? Überlegt euch das gut, wem ihr Geld spendet. Wie machen wir es jetzt einfach? Und das hier in der Nutshell, Markus 12, 28 bis 31, das ist, was John Piper direkt von Anfang an gesagt hat und wo ich auch direkt hätte hingehen können. Auch das, ich lese es vor, wir alle kennen diese Stelle. Sogar mit dem Handy dauert es manchmal ein bisschen, bis man das dann aufgeschlagen hat hier. Also ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Damals war Bio kein Thema. Er ging zu ihm hin und fragte ihn, welches ist von allen Geboten das Wichtigste? Und das ist wieder eine Frage, die für uns auch wichtig ist. Was ist denn das wichtigste Gebot? Wonach sollen wir... Richtig. Wonach wollen wir uns ausrichten? Was sind die Kriterien, nach denen wir unsere Ressourcen verteilen? Das ist fundamental. Jesus antwortet, dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn vom ganzen Herzen lieben, ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das ist das Kriterium, nach dem wir in diesem Dschungel uns orientieren können. Es gibt kein anderes Kriterium, weil ansonsten landen wir entweder in der Verzweiflung oder in der Selbstgerechtigkeit. Ich habe diese Kollegen auf Arbeit. Geben damit an, dass sie nur Bio-Öko essen? Klar, die können sich's leisten. Das ist ein Luxusproblem. Aber wenn wir nach diesen Kriterien handeln, und diese Kriterien sind so flexibel, dass sie zu jedem Haushalt, zu jeder Person individuell passen können. Jeder hat einen unterschiedlichen finanziellen Spielraum. Jeder steckt in einer anderen Familiensituation. Jeder hat auch einen anderen, nicht jeder liest gleich viel Zeitung. Zeitung kann auch sehr deprimierend sein. Aber wie ich erklärt habe, die Komplexität ist so hoch, dass es in vielen Fällen gar nicht möglich ist, wirklich intuitiv richtig zu entscheiden. Das geht in vielen Fällen gar nicht. Ja? Aber wenn wir wirklich unser Handeln nur danach ausrichten, Gott zu lieben, Gott zu ehren, den Nächsten zu lieben, dann denke ich, wird Gott sehr zufrieden mit uns allen sein und wir werden ein Segen sein für alle Menschen, die um uns herum sind. Und wir werden ganz viele falsche Entscheidungen treffen, ökologisch. Das werden wir auf jeden Fall tun, das werden wir so oder so tun. Aber wir werden ein Segen sein und eine Linderung sein für die Menschen und für die Nöte der Menschen um uns herum. Ein Beispiel noch von John Piper. Wie soll ich mit dem Haus umgehen? Bevor ich das beschreibe. Er sagte, das ist wie mit einem normalen Haus. Wenn ich ein Haus kaufe, baue, saniere, dann weiß ich, dieses Haus wird irgendwann mal vergehen. Ich lasse das Haus aber nicht verkommen. Ich will das irgendwann an meine Kinder übergeben. Ich lasse es ja nicht einfach runterkommen, weil es eh vergehen wird. Ich pflege das Haus, damit ich es irgendwann mal übergeben kann. Aber es wird immer um die Kinder gehen, nicht um das Haus. Ich glaube, das ist das, wie wir das spielen können. Es gibt wirklich, Hadi hat auch ein gutes Beispiel gesagt, es gibt wirklich auch viele gute, wunderbare Geschichten auch dazu zu erzählen. Seit wir angefangen haben, Kohle und Benzin zu verbrennen, hat sich die Waldfläche in Europa aber um 30% erhöht. Gleichzeitig haben wir viel bessere Lebensbedingungen, viel höheren Gesundheitsstandard, als es vor 100 Jahren der Fall war. Es ist eine gute Nachricht, dass wir mehr Wälder haben. Es gibt, nachdem die Menschen sehr viel zerstört haben, haben sie auch in vielen Fällen gemerkt, was sie verloren haben. Wir waren in Thailand Urlaub und dann habe ich einen Artikel gelesen, da wurden in Chiang Mai, in Nordthailand, da wurden freiwillige Baumdoktoren gesucht. ist ja total putzig, was ist das, habe ich gelesen, dass, es ging darum, dass das eine ganz alte Stadt, mittelalterliche Stadt, mit uralten, fetten, fetten Bäumen, sehen unglaublich schön aus. Und durch den gesteigerten Verkehr in der Stadt fangen diese Bäume an zu leiden und die bilden Freiwilligengruppen, die diese Bäume pflegen. Als ich das letzte Mal in Thailand war, das war dann vor 10 Jahren, dann gab es die schönsten Sonnenuntergänge, weil die im Sommer alle Wälder angezündet haben, um die Schlangen rauszutreiben und die Schlangen zu fangen und zu essen. Was hat sich geändert in den 10 Jahren? Was sich geändert hat, war, dass viele Thais, nicht alle, aber viele Thais, die haben es geschafft, einen bescheidenen Wohlstand aufzubauen. Die sind nicht mehr so arm, wie sie das vor 10 Jahren waren. Was passiert, wenn du nicht mehr so arm bist, dass du nicht weißt, was du essen musst, dass du nicht weißt, wie du dein Kind durch die Schule, durch die Uni bringst? Was passiert dann? Du fängst an, dich auch um andere Themen zu kümmern. Und die fangen an, Wälder wieder aufzuforsten, die fangen an, bestehende Bäume zu pflegen. Das sehe ich auch in China, so schlimm wie die Situation in China ist. Bin beruflich öfter da. Dort tut sich sehr, sehr viel. Wenn die Menschen aus der bittersten Armut rauskommen, dann fangen sie an, sich auch darum zu kümmern. Ähnliche Geschichten gibt es auch in Australien, in den USA. Da gibt es wirklich tolle Stories. Das ist ein Bibelverkäufer. Irgendwann hat er gemerkt, er verdient mehr Geld, wenn er Eismaschinen verkauft hat. Er hat dann Eismaschinen verkauft, ist sehr reich geworden mit diesen Eismaschinen. Hat aber, wie Gott hat ihm das aufs Herz gelegt. Der hat gesehen, auch wie die Natur geschunden wurde in seinem Bundesstaat. Ich meine, es müsste Arizona sein. Auf jeden Fall, das war irgendwo im Mittleren Westen. Und hat ein Land gekauft, komplett runtergewirtschaftet. Da wuchs nichts mehr. Merkt ihr, da ein paar Grasbüschel, das war komplett bankrott. Und der hat einen großen Teil von seinem Vermögen, das Gott ihm dann gegeben hat, aufgewendet, um herauszufinden, wie kann er dieses Land wieder heilen. Das ist die eigentliche Haushalterschaft. Das ist Bebauen und Bewahren. Und das hat er so auf dem Herzen gehabt. Und er hat rumexperimentiert, der hat Brunnen gebohrt und bis er dann herausgefunden hat, dass er anderes Gras pflanzen muss. Da kommt noch sowas. Normales Gras hat so weite Wurzeln, ne? Geht in eine Weite. Und die Gräser, die da ursprünglich wuchsen, die haben ganz, ganz tiefe, lange Wurzeln. So ungefähr so lang, nicht mehr. Das reicht nicht, um ins Grundwasser zu kommen. Aber was dann passiert, das war hügelig. Wenn es regnet, mit dem normalen Gras fließt das Wasser einfach ab. Die Wurzeln lenken das zur Seite. Und das fließt die Hügel runter, Erosion, und dann ist es weg nach dem Regen. Mit diesen tiefen Wurzeln tröpfeln das Wasser in den Erdreich rein, bodenreiches Karstgebiet, also Kalksandstein, mit vielen Löchern und Höhlen. Nach einem Jahr fing die erste Quelle an zu sprudeln. Heute ist es ein See, die Biber sind zurück, die Rehe, die Vögel. Es sieht aus wie ein Paradies. Es gibt solche Geschichten. Das ist nicht die einzige solche Geschichte. Die gibt es auch in Indien, die gibt es in Südamerika. Ich habe keine Nation kennengelernt, die pflanzenfanater ist als die Mexikaner in Mexico City. Da hat sich unglaublich viel getan. Lass uns auf das gucken. Aber das geht immer nur dann, wenn es den Menschen gut geht. Lass uns wirklich einen Fokus haben auf das, was Gott wirklich will. Er will, dass wir ihn lieben und dass wir den Menschen lieben. Und nebenbei tun wir auch was Gutes für die Umwelt.